Das war einfach immer anstrengender, weil sie immer an die Grenze wollte. Sie hat immer gegen die Wand gedrückt. Sie wollte immer mit dem Kopf durch die Wand und sie wollte immer diese Grenze spüren. Und diese Grenze dann kontinuierlich zu setzen, da war man permanent gefordert.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein. Ja, hallo Lina.
Hallo Erwin.
Und hallo Frau Holzmann.
Hallo.
Das ist unsere 5. Folge unseres neuen Podcasts und es ist eine ganz besondere Folge, weil wir sitzen zum ersten Mal nicht zu zweit vor dem Mikrofon, sondern zu dritt. Noch dazu haben wir einen ganz besonderen Gast, denn es geht um das Thema Eltern und da haben wir gedacht, wen könnte es da Besseres geben als quasi eine direkt Betroffene. Und mit uns zusammen, also mit Lina und mir, ist die Mutter von Lina, Sabine Holzmann, die so freundlich war, dass sie gesagt hat, ja, fragt mich, ich antworte. Und ich sehe, sie lacht, das ist gut.
Ja, ich freue mich schon ganz besonders auf Mamas Geschichten.
Und ich freue mich auch, hier zu sein an alle Hörer. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Es ist uns eine Freude. Ja, und Lina wird natürlich also...
Ich werde einschreiten und kommentieren, falls nötig.
Genau. Okay, gehen wir gleich mitten rein. Die erste Frage, wann ist Ihnen eigentlich Linas Hochbegabung zum ersten Mal aufgefallen?
Konkret die Hochbegabung ist uns mit 3 Jahren aufgefallen. Also da haben wir dann tatsächlich wirklich gesagt, jetzt können wir nicht mehr drum rumreden, jetzt müssen wir mal gucken, irgendwas ist anders mit dem Kind. Ansonsten war es schon immer so, dass sie einfach sehr schnell war. Sie hat die Dinge sehr schnell wahrgenommen, aufgenommen, war sehr, sehr aktiv und agil, also körperlich als auch geistig, wobei das beim ersten Kind für mich dann die Normalität war. Und als dann das zweite Kind kam und der Kindergarten kam und der Vergleich auch zu anderen Kindern kam, da haben wir es dann tatsächlich mehr gemerkt. Und also ein Schlüsselerlebnis war dann, dass ich ihr in einem Urlaub erklärt habe, was Ironie ist, weil ich einen ironischen Kommentar gemacht habe und sie festgestellt hat, dass das, was ich sage, nicht das ist, was tatsächlich wahr ist und hat dann gefragt, warum ich das gesagt habe. Und dann habe ich ihr erklärt, was Ironie bedeutet und das war für mich dann auch abgehakt und ein paar Wochen später hat mich dann die Kindergärtnerin ganz aufgeregt angesprochen, wie es sein kann, dass die Lina weiß, was Ironie ist, weil sie wohl auch einen ironischen Kommentar im Kindergarten gemacht hatte und die Kleine kam dann auf sie zu und hat gesagt, das hast du jetzt aber ironisch gemeint. Und dann ist ihr eben sehr klar geworden, dass das für eine 3-Jährige sehr ungewöhnlich ist. Und das war so der, sag ich mal, das absolute Schlüsselerlebnis.
Ah, okay. Es gab also Kommentare von außen, also ja. In dem Fall von der Kindergärtnerin.
Ja.
Das heißt, sie sind keine Mutter, die davon ausgeht, mein Kind ist sowieso hochbegabt.
Nein, es
fiel auch der Umgebung auf.
Ja. Ja, genau. Also was wir halt auch gemerkt haben, ich war mit Lina auch in einer Spielgruppe in einem Kindergarten, Waldorf-Kindergarten hier bei uns in der Nähe. Und die haben schon für kleinere Kinder eben von 1 bis 3 eine Spielgruppe gemacht. Die war ganz toll, also sehr naturnah. Und da waren dann auch schon so ein paar Erlebnisse, dass Lina einfach motorisch viel weiter war als die anderen. Die konnte schon Dinge erklettern. Da waren die 3-Jährigen noch weg davon. Sprachlich. Sie war auch sehr früh trocken. Also ich habe sie da schon mit 1,5 Jahren tatsächlich.
Danke für die Info.
Ja, das sind auch so Indikatoren. Und so, also im Vergleich dann mit der Außenwelt war dann schon schneller mal klar, dass es kein, ich sag mal, ein bisschen schnelleres Kind einfach ist in Summe. Aber wir haben jetzt nicht per se gedacht, die ist hochbegabt, um Gottes Willen, nein.
Sie ist ja auch ihr erstes Kind, insofern hatten sie ja zumindest keinen direkten Vergleich.
Ganz genau, ja.
Und Lina hat erzählt, also als sie 4 Jahre war, wurde sie das erste Mal getestet.
Ja.
Habe ich gedacht und denke ich heute immer noch, oh, das ist aber extrem früh.
Ja.
Von jemand zu erkennen, die ist begabt oder meine Tochter kann Sachen, die in dem Alter ungewöhnlich sind und zu sagen, so, das testen wir jetzt mal aus, das sind ja doch 2 verschiedene Sachen. Wieso ein Test gleich?
Ja, und zwar ging es darum, dass sie dann im Kindergarten war und hätte ein Jahr hochgestuft werden sollen. Das heißt, die, die 2 Jahre älter waren als sie, sind dann alle in die Schule gegangen. Und dann wäre es eben gewesen, dass eben der nächste Jahrgang in diese Vorschulphase rutscht. Und dann wurde mir vorgeschlagen, dass Lina da mitrutscht, weil sie eben dann auch im Kindergarten schon auffällig weit war. Und da habe ich dann gesagt, was bedeutet das im Nachgang? Das würde bedeuten, dass sie eventuell dann auch früher in die Schule kommt. Und da wollte ich eine Überforderung ausschließen. Also ich wollte einfach ausschließen, dass das jetzt vielleicht eine sehr schnelle, frühe Entwicklung ist, die sich dann im weiteren Verlauf des Lebens abflacht. Und am Ende ist sie dann überfordert, wenn sie eben jung in einer älteren Klassenstufe ist. Und da habe ich dann damals auch den Kinderarzt angesprochen, dass ich so einen Test machen will. Und dann sagte der zu mir, Frau Holzmann, Sie wollen nicht, dass Ihr Kind begabt ist, hochbegabt ist. Und dann habe ich gesagt, das ist keine Frage des Wollens. Ich muss das wissen, wenn es so ist. Und dann können wir damit umgehen. Und dann habe ich ihm auch gesagt, entweder Sie geben mir jetzt hier eine gute Adresse oder ich suche mir selbst was. Und da ist er dann auch eingeknickt. Also wir hatten schon länger auch mit dem Kinderarzt die Diskussion. Und dann hat er gesagt, nein, dann gebe ich Ihnen eine gute Adresse. Da weiß ich, dass das auch ordentlich gemacht wird und mit dem Kind ordentlich umgegangen wird. Und ja, so ist es gekommen. Ja.
Ah, das heißt, der Arzt hat das erstmal eher, nicht versucht zu verhindern, aber war eher zurückhaltend.
Ja, genau. Und was sehr interessant war, dann im späteren Verlauf wurde ich sogar von dem Arzt dann angefragt, also schon Jahre später, wo er mich vermittelt hat an andere Eltern, wo er dann eben einfach gewahr wurde, wie sich Hochbegabung auswirken kann, auch verhaltensmäßig und eben mehr Kinder auch dahingehend erkannt hat. Ja, also da auch immer mal ins Überlegen gekommen ist und dann auch Kinder, die in seiner Praxis vorstellig waren, zu dem gleichen Gutachter geschickt hat mit Ergebnissen, wo dann die Eltern Fragen hatten und da habe ich dann auch mit fremden Leuten im Prinzip telefoniert. Also das heißt, ich habe auch immer Lina schon gesagt, im Prinzip ist ihre Geschichte eine tolle, weil sie Menschen zum Umdenken gebracht hat. Also nicht nur der Kinderarzt, auch im Kindergarten und auch eine Bekannte von mir, die im Kindergarten arbeitet, die mir das immer wieder sagt, seit sie das weiß, guckt sie ganz anders auf die Kinder und sie hat schon auch einige verhaltensauffällige Kinder so entdecken können und gemeinsam dann eben mit entsprechenden kompetenten Experten ja entwickeln können oder helfen können, dass diese Kinder für sich eine gute Umgebung finden.
Oh, das ist natürlich eine tolle Geschichte.
Ja.
Also wenn das Auswirkungen jetzt über Lina hinaus hat, dass allgemein mehr drauf geachtet wird,
ja.
Was ja ein Problem ist, also höre ich oder hören wir im Verein auch immer wieder, dass Kinder komplett unbeachtet oder sogar behindert werden oder ermahnt werden, weil sie irgendwie auffällig sind und also in keinster Weise gefördert werden. Und wenn das so umgekehrt funktioniert, ist natürlich toll. Toll,
hat die Mama super gemacht.
Ja, ich würde sagen, dadurch, dass wir offen damit umgegangen sind und wir haben ja auch geteilt, also es war ja einfach dann anders. Ich meine, spätestens als sie dann mit 4 in die Schule gekommen ist, war es ja ein öffentliches Zeichen, dass hier was anders ist als in anderen Familien. Und dann sind wir da immer sehr offen mit umgegangen. Und in dem Moment, wo Offenheit dann auf Offenheit stößt, kann man immer was bewegen.
Schöner Satz. Es ging ja um Schule dann, also die Intelligenz festzustellen und zu gucken, kann sie das schaffen von den Anforderungen her. Wir hatten ja schon mal einen Podcast, unsere zweite Folge, wo es ums Thema Schule ging und das war ja so, wie Lina gesagt hat, durchaus zweischneidig. Das Lernen ist das eine, also dass sie locker mitkam oder Klassenbeste war und so die ganze Entwicklung ist ja dann eine andere Geschichte. Sie ist halt immer die Jüngste mit Abstand. Und das ist ja nicht, oder war ja auch wohl nicht unproblematisch. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, also ich muss sagen, als sie mit 4 tatsächlich in die Schule kam, und Sie müssen wissen, unsere Grundschule liegt schließt direkt an unseren Garten an. Das heißt, da ist der Schulhof. Und da habe ich dann schon beispielsweise nicht mehr die Wäsche aufhängen können, wenn Schulpause war, weil ich einfach mir immer eingebildet habe, da ist jetzt meine Tochter, ich höre meine Tochter und die weint irgendwie. Das war schon hart. Also was uns geholfen hat, war ihre körperliche Größe tatsächlich auch. Sie ist nicht aufgefallen unter den Grundschulkindern als eine kleinere, zierlichere Person.
Ah, ja.
Das war sie überhaupt nicht. Also das war, denke ich, auch einer der Faktoren, der ihr im Nachgang durch die Bank weg geholfen hat, durch die ganze Schulzeit. Was aber natürlich war, Und das sehe ich fast mehr als Linas, sage ich jetzt mal, hinterherhinken auf der psychologischen oder seelischen Entwicklungsschiene, dass die Kinder wirklich und auch teilweise die Eltern sehr schlecht umgegangen sind mit der Situation. Also da hat sich doch viel Abneigung ihr gegenüber aufgetan, einfach nur, weil man der Meinung war, die ist noch zu jung, die gehört hier noch nicht rein. Und da hat sie auch viel einstecken müssen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie emotional eigentlich nur an der Stelle wirklich ein Problem hatte, wo dann die Hormone ins Spiel kamen. Also da, wo dann eben die ersten 13 werden, ja, es klingt, ich weiß, es ist so, aber wo dann die ersten eben 12, 13 werden, die hormonelle Entwicklung des Teenageralter beginnt und da einfach natürlich, egal wie groß man da ist, das mit 9 halt oder mit 8 halt einfach noch nicht da ist. Und diesen Schwung, also den ja jeder Elternteil auch merkt, Teenageralter oder Teenagermonster, wie man das so schön sagt, das war natürlich dann ein sehr großer Schritt, den konnte sie dann auch nicht mehr mitgehen. Aber ansonsten muss ich sagen, war meine Wahrnehmung immer die, dass sie sich sehr gut anpassen konnte, wenn man sie gelassen hat. Mhm. Und was ein größeres Problem war, und ich denke, das wissen alle Hochbegabten, sich verständlich machen. Also die Dinge, die einem im Kopf rumgehen, die einen so beschäftigen, über die man sich Gedanken macht, da einen Ansprechpartner zu finden, der da mitkommt. Also der das einmal auch sieht und dann auch die Gedankengänge versteht, die da noch dabei sind. Also das war das größere Problem, würde ich sagen.
Das kann anstrengend sein, nehme ich an.
Ja. Ja, also ich muss sagen, ich war sehr, sehr froh, als Lina aus der Schule raus war. Das war
ich auch.
Es war auch wirklich von Anfang an ein Schmerz. Ein Schmerz. Also wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich sie aus diesem System rausgenommen. Ich bin mir sicher, das hätten wir alleine fast besser hingekriegt. Und das ist, glaube ich, auch so eins der Dinge, die ich am meisten bedauere, dass wir mit der Diagnose Hochbegabung hier in Deutschland leben müssen. Also muss ich jetzt mal so ganz platt sagen, ich war auch ein Jahr lang in den USA, ich kenne andere Länder, da würde sowas in meinen Augen einfach auch mal mit befördert. Hier in Deutschland steht man im Prinzip alleine da. Also da kriegt man keine Hilfe und da muss man alle Wege selber finden und alle Dinge selbst ausprobieren und dann einfach hoffen, dass man an den entscheidenden Stellen auch Gehör findet und Erlaubnis bekommt. Also wie Lina beispielsweise schon gesagt hat, mit diesen Förderheften, dass ich ihr die mitgeben konnte und durfte und mit der Lehrerin da eine Vereinbarung treffen konnte, das ist natürlich individuell und das ist guter Wille. Der Lehrkraft ist aber jetzt nichts, was man in irgendeiner Form einfordern kann oder ja, auch wo eine Struktur da ist, eine bestehende Struktur, die da aushilft.
Das heißt, es gab Lehrer oder eine Lehrerin, mit der Sie darüber reden konnten und die da auch positiv reagiert hat.
Ja. Ja, also muss ich sagen, die war sehr verständnisvoll und die hat auch versucht, das möglich zu machen und das zum Funktionieren zu bringen. Und es war ihr sehr wohl bewusst, dass es auch für Lina eine schwere Situation ist, vollkommen unterfordert zu sein, Stunden am Tag.
Das war ja die Grundschullehrerin.
Ja, so. Genau, die Grundschullehrerin, ja.
Mhm, das okay. War auch nur halt 4 Jahre lang eine Person und dann kannte die mich halt irgendwann auch. Dann war das auch noch mal was anderes. Also dann im Gymnasium war es ja dann nicht.
Gymnasium war dann rum, ja, genau.
Was heißt, war dann rum? Also da war es dann schwieriger oder komplizierter?
Ja, ich sag mal so, da war es dann auch für den ersten Moment gut. Da war sie ja dann 5., 6. Klasse. Das nennt man ja auch Orientierungsphase. Also hat sich auch Lina umstellen müssen, eine größere Schule, viel mehr Fächer. Das war dann im ersten Moment so, dass sie sogar recht zufrieden war. Also das war dann eine coole Sache. Aber da waren dann auch Lehrer nicht mehr so ansprechbar. Also dann hatte man als Elternteil kaum die Möglichkeit, wenn man nicht als die ständig nörgelnde, schimpfende, blöde Mutter dastehen wollte, hatte man nicht so sehr die Möglichkeit. Und ich muss auch sagen, Lina hat da schon sehr früh drauf bestanden, dass wir uns raushalten. Es war ihr persönlich wichtig, dass sie selbst ihren Weg findet. Und da haben wir dann halt immer versucht, das auszubalancieren. Ich meine, ich war einmal tatsächlich in der Schule, in dem Gymnasium, weil da eine Situation war, dass eine Lehrerin, also ja, vor versammelter Mannschaft, also die Situation war Kunstunterricht, es war in der Schule und die Lehrerin meinte dann, sie müsse das kommentieren in irgendeiner Form, dass sie das jetzt nicht gut findet, dass Lina schon so früh eingeschult wurde und dass sie dann auch noch den Begis-Strang gemacht hat, dass sie jetzt 3 Jahre eben jünger ist. Da gäbe es sicherlich andere Möglichkeiten und sie hält ja davon überhaupt nichts und hat dann quasi die Diskussion mit der Klasse eröffnet. Und das war dann der Moment, da habe ich dann auch wirklich heftig reagiert und habe dann auch wirklich eine Mail geschrieben an meine Vertrauenslehrerin, habe gesagt, also wenn sie das jetzt nicht in den Griff kriegen, dann werde ich auch mal jetzt tatsächlich an die Öffentlichkeit gehen mit Diskriminierung und so eine Sachen. Also da war ich dann wirklich auf Krawall gebürstet, weil ich gesagt habe, es kann einfach nicht mehr sein, dass Kinder, die sich durchkämpfen durch dieses System, immer mitlaufen, genauso abgeprüft werden wie andere auch, alles mitmachen, alles bestehen. Also sie war ganz regulär in dieser Klasse. Also sie hat ja nirgendwo irgendwie beschummelt oder wir haben Vitamin B benutzt oder so. Es war ja alles ganz fair erkämpft und dann meint jemand, ihr das absprechen zu können. Und da fehlen mir dann komplett die Worte, wo ich dann auch gesagt habe, es reicht ja nicht, dass sie uns nicht unterstützen, aber dass dann noch behindert wird und angefeindet wird, dann bin ich raus. Und dann kann ich auch zur Furie werden.
Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Und ich merke, also Schule ist, auch wenn sie jetzt vorbei ist, ein hochemotionales Thema. Ja. Nicht nur bei Lina, sondern auch bei Ihnen.
Ja.
Oder in der Familie. Lassen wir einfach mal so stehen. Aber ja, ich meine, diese Klagen, dass Schülerinnen oder Schüler, die irgendwie aus dem Rahmen fallen in irgendeiner Richtung. Es gibt ja auch diese ADHS-Geschichten oder ich kann Ihnen viel erzählen von Jungs in dem Alter.
Ja.
Also Stichwort Hormone. Und dass Lehrer damit einfach oft überfordert sind oder auch kein Interesse haben oder was auch immer.
Ich habe immer so für mich das empfunden, dieses System bevorzugt einen gewissen Schülertyp. Und dafür ist es ausgelegt. Und wenn der Schülertyp so funktioniert, dann funktioniert das System. Und für alles, was rechts und links davon stattfindet, da passt es nicht mehr. Und die Kinder müssen dann in ein System gepresst werden oder pressen sich rein, müssen ja da durch irgendwie. Und es passt überhaupt nicht. Und ich finde es einfach unheimlich schade, dass wir bis jetzt nicht in der Lage sind, da alternative Angebote zu schaffen. Also zumindest auch mal für andere Bedarfe als jetzt Förderbedarf in irgendeiner Form. Ja, also einfach mal Raum lassen eben für Entwicklungsthemen, Raum lassen für die Person, für den Mensch. Und da einfach mal ein bisschen individueller auf die Bedürfnisse eingehen. Das ist für mich ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar. Aber wie gesagt, emotionales Thema lassen wir so stehen und wir haben es Gott sei Dank hinter uns gebracht.
Gott sei Dank, ja. Erfolgreich.
Ja.
Anschließend daran gleich die Frage, wie anstrengend bzw. wie entspannt ist eine hochbegabten Tochter? Sie haben das ja nun 18 Jahre erlebt. Sie haben nicht den Vergleich, Sie haben ja nur die eine.
Ja, ich habe nur eine Tochter, unser Sohn ist auch hochbegabt, der verhält sich komplett anders. Ich würde es mal so sagen, in Kombination mit der Umwelt, mit der bestehenden Umwelt, ist ein hochbegabtes Kind nach meiner Erfahrung, also unsere Tochter, deutlich anstrengender gewesen. Was bedeutet anstrengend? Das, was ich eben auch schon angemerkt habe, es gibt keine Lösungen. Es gibt, das System passt nicht, das, was als Angebot da ist, passt nicht. Und man muss sich permanent einen neuen Weg suchen und da auch zu verstehen, also war ja für mich auch ein vollkommen neues Feld. Ich hatte ja da keinerlei Erfahrung und man hat halt auch sehr wenige Ansprechpartner. Und da dann eben rauszufinden, was funktioniert jetzt gut für das Kind, was funktioniert für uns auch noch und wie können wir auch sie zu einem, ich sage das jetzt mal wirklich ganz platt, gesellschaftsfähigen Menschen erziehen, weil sie natürlich in ihrer jungen Phase, wo sie auch sehr, man hat ja gemerkt, das Kind ist unglücklich, die war ja dann auch wirklich sehr auffällig, weil sie hat geschrien nach, ich kann aber mehr, ich will aber mehr, ich will auch mehr zeigen und ich langweile mich hier. Da dann eben quasi zum einen drauf zu reagieren und zu sagen, okay, wir sehen dich, wir hören dich, wir helfen dir. Und gleichzeitig zu sagen, du bist trotzdem ein Teil dieser Gesellschaft und du musst dich auch in dieser Gesellschaft zurechtfinden und einfinden. Und das war, glaube ich, das Schwierigste. Also beispielsweise, dass sie die Hausaufgaben nicht machen wollte, da dann eben zu fragen, warum denn nicht? Und eben die Erklärung, ja, ich weiß das schon, klar. Also wenn da 3 + 2 steht, dann weiß ich, dass es 5 ist. Dann muss ich nicht 3 rote Kringel anmalen und 2 gelbe Kringel anmalen, was verlangt war, um dann zu erkennen, ich zähle die zusammen und es sind 5. Das sind die Kleinigkeiten, aber wirklich auch sie verstehen lernen. Und das war einfach immer anstrengender, weil sie immer an die Grenze wollte. Sie hat immer gegen die Wand gedrückt. Sie wollte immer mit dem Kopf durch die Wand und sie wollte immer diese Grenze spüren. Und diese Grenze dann kontinuierlich zu setzen, da war man permanent gefordert. Also wirklich permanent. Sie hat da keine Pause gelassen. Aber ich sag mal, im Endeffekt hat es uns auch einen riesen Push gegeben, mir und meinem Mann. Wir haben uns auch gut entwickelt, wir haben auch sehr viel gelernt. Und im Nachgang muss ich sagen, das ist der anstrengende Teil, aber der schöne Teil, der war ja auch da. Wir haben ja viel sehr schön reden können, auch schon, wo sie klein war. Wir haben tolle Bücher lesen können und haben viel gelacht. Und auch dieser Waldorf-Kindergarten, von was ich erzählt habe, da war sie so aktiv. Die war einfach immer dabei. Die hat mitgesungen, mitgetanzt. Es war schön. Ja, es war einfach schön. Und ein schönes Erlebnis, was sich eben auch noch für mich so abgespeichert hat. Ich war ja immer auf der Suche nach irgendwelchen Angeboten für sie. Und es gab in Schwäbisch Gmünd eine Schule, die haben angeboten für Grundschulkinder, weil die war quasi ab der 5. Klasse erst diese Schule, an ein paar Wochenenden eine sogenannte Prima da Vinci zu machen. Also da ging es, also das war die Kunstschule und man konnte, die Kinder konnten quasi noch andere Bereiche belegen, beispielsweise Knobeleien, Chemie, Chinesisch lernen. Also sie haben bewusst versucht, so nicht in diese Schulschiene zu kommen. Und als ich da mal mit ihr war, dann war sie quasi in so einem Kunstkurs, das hatte sie sich ausgesucht, weil sie auch sehr kreativ ist. Und da habe ich sie abgeholt und da hat sie so gestrahlt und dann war sie so begeistert. Und das sind dann so die Momente, das macht's dann alles wieder weg. Ja. Und jetzt sowieso. Also seit sie so verständig ist, ich sag mal, seit 14, 15, 13 auch schon, dann war das einfach ein viel besseres Miteinander.
Ja, aber unterm Strich war sie anstrengend, höre ich daraus.
Ich würde sagen, sie hat uns gefordert. Ich würde sagen, wir haben viel uns ja beschäftigen müssen, was aber auch meine Aufgabe als Mutter ist. Es war jetzt halt mal ein Kind, das nicht so automatisch irgendwie selbst gelaufen ist. Und wie gesagt, ich würde sagen, es lag nicht nur an ihr, es lag auch daran, dass wir einfach nicht die Umgebung haben, die ein solches Kind automatisch mitträgt.
Sie ist ja jetzt, als sie 18 geworden ist, dann selbst bei Mensa eingetreten.
Ja.
Sie hat mir erzählt, dass sie mit Absicht so lange gewartet hat, damit die Eltern nicht unterschreiben müssen, beziehungsweise quasi ihr Vormund sind im Verein. Unterstützen Sie das, beziehungsweise hat Ihnen der Verein irgendwas gesagt oder ist es für Sie jetzt mehr oder weniger egal oder gleichgültig, was Sie da macht?
Egal würde ich nicht sagen. Also wir unterstützen das und ich finde es grundsätzlich toll. Das ist genau das, was wir uns immer gedacht haben oder was das Ziel war auch der ganzen Reise bis jetzt, dass sie ihre eigenen Entscheidungen trifft und mutig ist und einfach die Dinge, die sie für richtig hält, tut. Und dieser Mensa-Eintritt ist zum Beispiel auch wieder so ein typisches Lina-Ding. Sie will's halt alleine machen. Das war von der 4-Jährigen bis zur 18-Jährigen hat sich das nicht verändert. Also es war für sie immer bisschen problematisch, wenn sie noch unser Einverständnis gebraucht hat in irgendeiner Form. Also sie hat sehr, sehr früh und durchgängig für sich eine Eigenverantwortung verlangt oder gewünscht. Und wann immer sie das durchsetzen könnte, hat sie das gemacht. Und als sie dann ein gewisses Alter hatte, hat sie aber halt auch verstanden, wann es halt nicht geht. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Aber jetzt mit 18 geht es. Und ich finde es toll, dass sie das macht.
Vielen lieben Dank.
Lina, da musst du aber jetzt was sagen. Wie war das mit dem Kopf durch die Wand und so? Und Grenzen austesten?
Ja, ich würde halt sagen, so einmal ist es halt einfach ein bisschen mein Charakter. Und dann, ich denke auch als Kind, also ich hatte ja keine Erfahrungswerte und ich kannte ja nur mich selbst. Dann habe ich halt auch oft nicht verstanden, wieso läuft es in der Welt nicht anders, weil meine Realität halt anders aussah als die Realität der anderen. Und vor allem dann in der Schule, wenn 20 Leute irgendwie auf was anderes kommen als ich oder einen anderen Weg wählen als ich, dann ist es natürlich auch irgendwie so als Kind, wo man dann selbst seine eigene Welt nicht mehr versteht und dann natürlich auch so ein bisschen jetzt nicht abdreht, aber halt dann auch einfach austesten muss, weil man halt eben nicht diesen einen Weg hat.
Ja, und ich glaube, das und es war immer in ihrem Kopf so dieses, das muss doch auch anders gehen, das muss doch leichter gehen. Warum muss ich mich da dran halten? Warum ist es wichtig? Also sie hat es ja immer hinterfragt und eine Fünfjährige versteht jetzt halt noch nicht unbedingt, warum man erstmal die Leute begrüßt und verabschiedet, warum man beim Essen sitzen bleibt und so. Ja, ich meine, das hat sie alles anerzogen bekommen. Das waren aber genau diese Dinge, gegen die sie dann rebelliert hat. In dem Moment, wenn es für sie nicht logisch war. Mhm. Und das ist bis heute so.
Klingt gut. Ja, obwohl, da kommen ja auch Probleme damit. Aber
ja, ja, klar.
Das, also heutzutage sage ich schon bitte und danke.
Ja, ja. Nein, aber es ist eine Arbeit, also definitiv.
Ja, verstehe. Sie haben Ihren Sohn erwähnt,
ja,
der auch hochbegabt ist.
Ja.
Läuft es da anders? Keine Indiskretion jetzt, aber ist natürlich so ein Geschwistervergleich, ist natürlich interessant.
Ja, also da würde ich jetzt einfach mal sagen, es sind zwei komplett verschiedene Kinder. Und unser Sohn hat einen anderen Weg gewählt. Ich würde mal sagen, einen in Teilen ruhigeren, aber dann auch doch mal auf seine Art ausgebrochen. Und mittlerweile ist das auch absolut in Ordnung. Das läuft alles in der Reihe und es ist alles gut. Es war aber ganz anders. Das kann ich auch nur sagen. Es gibt da keine pauschale Vorgehensweise oder Umgangsweise. Genauso wie jedes Kind anders ist als das andere, so gilt es auch für hochbegabte Kinder. Nur weil sie eben dieses Merkmal haben, sind sie trotzdem unterschiedliche Charaktere, reagieren anders, fühlen sich anders, verhalten sich anders. Und da muss man auch anders mit umgehen. Und die Geschichte ist auch eine andere.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ich meine, bei mir lief das auch so, weil ich ja wollte. Ich wollte in die Schule, ich wollte früher sein. Aber das ist halt keine Gegebenheit und das ist ja auch überhaupt nicht notwendig. Es ist schon wichtig zu differenzieren, dass quasi diese Hochbegabung, klar ist das irgendwie eine Eigenschaft von einem, aber es ist halt eine Eigenschaft. Und dann kommt der Charakter. Denke ich auch, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass ich natürlich jetzt ein extremeres Beispiel bin, aber dass es auf keinen Fall irgendeinen Erfolg garantiert oder eine Voraussetzung ist oder sonst was, wenn man hochbegabt ist.
Wenn Sie zwei hochbegabte Kinder haben, irgendwoher müssen Sie es ja haben. Haben Sie mal den Test gemacht?
Ja, bei mir wurde der auch durchgeführt als Mädchen, als ich dann auch auffällig war. Das bleibt halt nicht aus, ne? Wir haben es vorhin kurz gesagt. Diese Kinder, wenn sie nicht gesehen werden, ich wurde damals nicht gesehen, die reagieren dann halt an irgendeiner Stelle auffällig, meistens verhaltensauffällig. Bei mir war es dann eben auch eine Essstörung, die sich da ausgebreitet hat. Und damals war man schon auf dem Gedanken gekommen, dass Essstörungen etwas mit Hochbegabung zu tun haben können.
Bei jungen Mädels vor allem.
Bei Mädchen, genau. Und vor dem Hintergrund wurde dann, nachdem meine Eltern das Einverständnis gegeben haben, ich auch getestet. Ich weiß damals noch, ich wusste überhaupt nicht, was der Mann von mir will. Der hat mir komische Karten hingelegt, dann hat er sie weggelegt, dann sollte ich die alle wieder der Reihe nach nachmalen und lauter so ein Krempel.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich 14. Mhm. Und ja, dann kam das auch raus, aber ich sag mal, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen in meinem Fall. Es war dann halt einfach schon ein bisschen zu spät und mein Charakter ist auch ein anderer. Ich bin sehr viel, wie soll ich sagen, ich bin zurückhaltender, ich bin deutlich zurückhaltender als Selina, vor allem gewesen in jungen Jahren und habe mich da eben auch nicht so in den Vordergrund gedrängt. Und jetzt kam natürlich bei mir noch dazu, dass ich aufgrund meines Geburtsdatums auch ein Kann-Kind war, das dann auch noch ein Jahr später eingeschult wurde. Ich hätte zwar die vierte Klasse überspringen sollen nach der Schule, das wollten dann aber meine Eltern nicht und so war ich dann halt auch ja langsam unterwegs oder normal unterwegs in der Schule und da war dann eigentlich auch nichts mehr zu machen, zumal ich dann ja krank war und dann musste ich schon gucken, dass ich wieder den Anschluss finde. Das ist ja dann auch eben ein Thema, was einen dann sehr belastet. Aber wie gesagt, ja, ich bin auch hochbegabt und wie Sie sagen, es kommt ja nichts von nichts. Also als wir die Lina damals auch haben testen lassen, hat er uns gleich sehr klar gesagt, wenn haben Sie noch ein Kind, dann wir gleich bejaht. Und dann sagt er, bitte achten Sie da drauf, bitte kümmern Sie sich. Das ist sehr wahrscheinlich, nachdem sie so eben, sie hat ja schon, ist ja schon ein bisschen eine Ausnahme auch, dass der Zweite da auch mit Sicherheit betroffen ist.
Jetzt muss ich aber auch nach Ihrem Mann fragen.
Der ist nie getestet worden. Wobei ich ihm generell hohe Intelligenz bescheinigen würde.
Ich auch. Also ich weiß auch nicht, ob jetzt, also so platt gesagt, ob jemand Dummes mit uns drei klarkommen würde. Also es ist ja wie in ihrem Haus.
Das Nein, ging ja gar also das nicht. Ist, ich glaube, das ist schon sehr homogen, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und ja, es ist halt auch alles Genetik, ne?
Vieles, ja. Nicht alles, aber ja, und es gehen ja auch viele Leute und sehr unterschiedlich damit um.
Ja.
Also mit Begabung und Hochbegabung. Und viele wollen es halt gar nicht wissen, wie hoch ist mein IQ.
Ja, und
sind einfach nur schlau.
Ganz so. Genau.
Darf man ja.
Darf man, genau.
Ja. Jetzt Rückblick 18 Jahre. Lina, gibt es irgendwas, was Sie so im Nachhinein bedauern, wo Sie sagen, hätten wir vielleicht anders machen können?
Ich glaube nicht. Also mir ist bewusst, dass wir haben uns immer gut überlegt, was wir tun. Ich sag's mal so. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Das Einzige, was wir jetzt hätten wirklich anders machen können, wäre Lina in eine Schule für Hochbegabte zu stecken. Wobei das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, in ihren jungen Jahren finanziell nicht möglich war. Also es war uns nicht möglich, irgendwie eine Privatschule zu zahlen. Und die zweite Möglichkeit hätte sich dann auch aufgetan, da habe ich auch Kontakt aufgenommen, da hätte sie ab der 7. Klasse frühestens in ein hochbegabten Gymnasium in Baden-Württemberg gehen können. Dann hätte ich aber meine Tochter mit 8, 9 Jahren in ein Internat gesteckt. Mhm. Und nach Abwägung all dieser Fakten und vor allem auch immer wieder dieser Gedanke, Begabung oder Hochbegabung ist eins, gesellschaftliches, soziales Leben ist was anderes. Und wo lernt sie das? Und lernt sie das in einer Schule, in der sie nur ihresgleichen kennt und erlebt? Die Welt ist aber nicht so. Das ist eine Teilgruppe. Wir sind ein bunter Mix aus verschiedensten Leuten, Fähigkeiten, Stärken, Schwächen. Und wir haben uns entschieden, aber auch im Gespräch, wir haben darüber gesprochen und wir haben sie ja auch mal hospitieren lassen in einem Gymnasium hier bei uns, wo sie quasi auch 2 Wochen mal so Probeinternat gemacht hat.
Also ich fand das blöd.
Ja, also wir haben also auch dem Punkt geschuldet, dass sie halt immer meinte, sie wusste es besser und wir haben dann irgendwann halt auch, was wir möglich machen konnten, haben wir möglich gemacht, immer mit dem Wissen, das kann halt auch schief gehen, aber dann hat sie es wenigstens akzeptiert. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber nein, ich würde sagen, wir haben getan, was wir konnten. Wir haben immer alles gegeben und immer mit sehr viel Liebe agiert. Und es hätte sicherlich für andere Menschen in anderen Situationen irgendwo anders auf der Welt andere Möglichkeiten gegeben. Aber für uns war es der Weg und ich bedauere da nicht.
Also ich würde auch sagen, nur für mich war das die beste Möglichkeit. Und ich bin froh, dass es so passiert ist. Und ich bin froh, dass die Entscheidungen, die meine Eltern getroffen haben, die sind, die es halt waren. Also Daumen hoch von mir.
Sehr schön. Das tut auch mal gut vom Kind.
Zu hören, ja, natürlich. Natürlich. Letzte Frage. Ratschlag an andere Eltern für Hochbegabte, falls man das überhaupt jetzt so generell sagen kann, weil Sie ja schon sagten, jedes Kind ist anders. Aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, darauf sollte man achten oder habe ich vielleicht vorher nicht so gewusst?
Also was ich sehe, was total wichtig ist, dass man mit dem Kind eine so enge Verbindung aufbaut, dass man gemeinsam die nächsten Schritte plant und geht. Das ist das eine und das andere nicht ausbüchsen lassen. Also ich höre Geschichten, da denke ich, wo die Kinder dann, weil sie halt ansonsten rebellieren, die tollsten Sachen. Also gilt keine Regeln mehr, wir essen auf dem Boden, unterm Tisch, auf dem Sofa, wir waschen keine Hände mehr, wir putzen die Zähne in der Küche, weil wir jetzt keine Lust haben, ins Bad zu gehen und solche Dinge. Da würde ich einfach auch nur raten, nur weil sie hochbegabt sind und einen starken Willen haben, sind sie nicht schwer erziehbar. Also sie können durchaus Regeln befolgen. Sie wollen es nur nicht immer und da auch dran zu bleiben, einfach auch für das Gute des Kindes, weil ich sage jetzt mal, Lina muss jetzt klarkommen, sie hat ja auch eben ein duales Studium angefangen, das heißt, sie hat Arbeitskollegen, sie hat sich bewerben müssen, das brauchen die Kinder als Handwerkszeug später auch, ja, also sie können da keine Renegades sein, die zwar super intelligent sind, aber sonst nichts auf die Reihe kriegen. Und einfach dieses, wie soll ich sagen, was wichtig ist, den Weg lassen. Also ich habe mit Lina wirklich, als sie so 5 war und die Schule so richtig eingeschlagen hat, da hatten wir ein paar grundsätzliche Auseinandersetzungen. Und was mir da so sehr bewusst geworden ist ab einem Punkt, weil sie halt immer wieder gefragt hat, warum, warum. Und irgendwann habe ich dann gesagt, wie würdest du es denn machen? Und dann hat sie gesagt, wie sie es machen würde. Und ich musste erkennen, dass das nicht falsch ist. Das ist ein anderer Weg, aber der funktioniert auch. Und da zu reflektieren, zu sagen, ich muss sie nicht brechen und zu einem Minimi machen, sondern sie kann innerhalb der geltenden Regeln ihre eigenen Wege finden. Und das würde ich Eltern auch raten. Nicht da aufreiben, wo man sich nicht aufreiben muss. Also dem Kind den Freiraum geben, das es braucht und gleichzeitig die Regeln und Rahmen setzen, die das Kind braucht, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden.
Toller Satz.
Das kann die Mama gut.
Das unterschreibe ich sofort. Ich bin beeindruckt, das waren, also was Sie gesagt haben, das war ein tolles Gespräch, das waren tolle Aussagen. Ich denke, das wird viele Eltern, aber auch Kinder, die ja auch alle ihre Eltern erlebt haben, also wirklich zu denken geben. Also ich kann mir vorstellen, viele hätten sich gewünscht, so eine Mutter zu haben oder solche Eltern zu haben, die eben so positiv und so aktiv für das Kind unterwegs sind. Es gibt da leider ganz andere Fälle.
Ja, also ich glaube auch, da braucht es ja natürlich auch schon auf Elternseite viel Selbstreflexion und Verständnis und Empathie und Wille, dass das so funktioniert. Und ich meine, es war ja auch für Mama eine Entwicklung. Also das war ja für
definitiv.
Uns beide,
ja.
Quasi.
Genau.
Aber der Wille muss halt da sein. Und der
ja.
war da.
Ja.
Und da bin ich auch extrem dankbar für.
Dankeschön. Ja, tut mir auch gut, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte mich auch bedanken für die Chance, dass ich hier sprechen durfte. Ich finde es eine ganz tolle Sache, dass ihr jetzt diesen Podcast macht. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg.
Danke.
Ja, wir lernen noch. Und ja, vielen Dank. Es macht Freude. Und nach solchen Gesprächen sowieso. Also, dann beenden wir diese Folge hiermit. Wir sind wie immer erreichbar und freuen uns auf Reaktionen über Instagram, 130 und mehr, über unsere Webseite, über unsere Mailadresse. Und alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal. Lina, du sprichst das Schlusswort.
Macht's gut. Tschüss an alle. Ciao Mama. Ciao Erwin.
Tschüss.
Tschüss. 130 und mehr. Reden über Hochbegabung.